Fachfragen. Ein Podcast des Verlags Dr. Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Steuerreform 2025 zwischen Hoffnung und Härtefallen. Es ist 7.30 Uhr im Berliner Hauptbahnhof. Unser heutiger Gast stolpert über die Schlagzeile 30% Sofortabschreibung beschlossen auf seinem Smartphone, während neben ihm ein Start-up-Gründer laut in sein Headset jubelt: Das ist unser Turbo für die Roboterproduktion. Gleichzeitig wieder stöhnt ein Gastronom beim Kaffeeholen: 7% Mehrwertsteuer dauerhaft, das reicht nie gegen die Energiekosten. Drei Szenen, ein Koalitionsvertrag. Die schwarz-rote Steuerreform trifft auf eine gespaltene Realität. Während die degressive Abschreibung Mittelständlern Investitionssprünge ermöglicht, sorgt die Gewerbesteuererhöhung auf 280% für Existenzängste in strukturschwachen Regionen. Familien hoffen auf automatisiertes Kindergeld, doch Ökonomen warnen vor der Agrardieselsubvention. 89% halten sie für klimapolitisch fatal. Wir schaffen Anreize, die Deutschland nach vorne katapultieren, vernimmt man im politischen Berlin. Doch in den Werkhallen und Wohnzimmern fragen sich viele: Wer zahlt eigentlich die Rechnung für diesen Reformrausch? Unser Thema heute daher: Investitionsturbo oder Steuerchaos? Der aktuelle Koalitionsvertrag auf dem Prüfstand des Ökonomenpanels von IFO und FAZ. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Christoph Schmidt, ist im Januar 2022 zum Professor an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg berufen worden. Dort gründete er im Jahr 2023 das Institut für digitale Transformation im Steuerrecht, das er seit Anfang März leitet. Außerdem ist er Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses 1 des Instituts für Digitalisierung im Steuerrecht e.V. Er ist regelmäßiger Autor wissenschaftlicher Publikationen, unter anderem auch für unsere Zeitschriften Der Betrieb und Rethinking Tax und seit 2024 Mitglied der Jury unseres Tax Excellence Awards. Guten Tag, Herr Schmidt, willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie nochmal Zeit für uns gefunden haben.
Ja, hallo zusammen und auch schon mal vielen Dank für die freundliche Einführung.
Herr Schmidt, der sogenannte Investitionsbooster mit 30% degressiver Abschreibung wird von 84% der Ökonomen des jüngsten Ökonomenpanels von IFO und FAZ gelobt. Was bedeutet das konkret für Unternehmen?
Das ist schon mal eine sehr gute Eingangsfrage. Ich denke mal, unsere Zuhörerschaft sind so die degressiven Abschreibungen schon relativ geläufig. Ist ja auch so ein Dauersachverhalt, wenn man so will, in der steuerlichen Gesetzgebung. Ja, mal wird die degressive Abschreibung eingeführt, dann ist sie ein paar Jahre da, dann ist sie wieder weg, dann kommt sie in veränderter Form, so wie wir es jetzt eben die letzten Jahre hatten, wo es um 20% degressive Abschreibung ging, die ja jetzt Ende 2024 ausgelaufen ist. Damals, wo ich noch Student im ersten beziehungsweise zweiten Semester war, das war dann so 2006, 2007, gab es dann auch die degressive Abschreibung, da war sie dann wieder weg und jetzt kommt sie wieder, zumindest für die Jahre befristet erstmal 25, 26. Landläufig wird es eben auch als Turboabschreibung bezeichnet und der Vorteil ist eben in dem Zusammenhang, dass wir jetzt sogar 30% haben. Also wenn ich jetzt ganz klassisch eine Maschine für 100.000 Euro netto anschaffe, also ohne Vorsteuerabzug, dann gebucht, dann kann ich mir natürlich von den 30%, also 100.000 mal 30% gleich 30.000 Euro gewinnmindernd in der Steuererklärung geltend machen, was natürlich schon viel Spielraum auch für frei gewordenes Kapital ermöglicht, was man dann gleich wieder vielleicht für Reinvestitionen oder andere Investitionen berücksichtigen könnte. Und so wie Sie es ja auch schon eingeführt haben, war die Zustimmung vom Ökonomenpanel relativ hoch. Also aus meiner Sicht mit 84% ist das schon sehr viel. Und es erklärt sich aus meiner Sicht eben vor allem auch dadurch, dass man Anreize für Investitionen schafft, aber auch aus Sicht des Staates oder sekundär dann auch der Finanzverwaltung eben, ohne dauerhaft den Staatshaushalt zu belasten, weil wir es ja erstmal 3 Jahre haben. Dann könnte man schauen, wie entwickelt sich das Ganze und natürlich, ob es dann vor- oder nachteilhaft ist, müsste man eben wieder für sich selber entscheiden, je nach Perspektive. Über die Gesamtdauer der Nutzung ist natürlich die Abschreibung insgesamt gleicher. Aber man zieht eben durch diese größere Abschreibung am Anfang die Steuerverminderung oder die kleinere Belastung nach vorn und hat dadurch eben schneller frei werdende Mittel und letztlich einen Zinseffekt, was man aber eben entsprechend auch nicht unterschätzen sollte.
Die Körperschaftssteuer soll ab 2028 schrittweise gesenkt werden. Warum erst so spät und wie bewerten Sie das?
Also wenn wir uns jetzt diese neue Perspektive anschauen, also weg von den Steuervorschriften zur Gewinnermittlung, jetzt hin auf den Steuertarif, also bei der Körperschaftssteuer ist es ja, denke ich, auch allen bekannt, ein linearer Steuersatz. Da ist es natürlich so, wenn ich jetzt gerade an die Investitionen denke, beziehungsweise die degressive Abschreibung, die gerade für 25, 26, 27 berücksichtigt wurde, dann ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade dann im Anschluss sozusagen erst mit einer Senkung ab 28 begonnen werden sollen. Wenn man das dann mit den Fingerchen sozusagen weiterzählt, kommt man eben dahin, dass er letztlich 2023 dann bei 10% liegen würde. Und verschiedene Gründe wären eben zum einen die Haushaltsdisziplin. Also ich denke mal, man müsste erst mal schauen, wie entwickelt sich das auch mit der degressiven Abschreibung. Und dann kann man eben entsprechend auch mit berücksichtigen, passt es oder passt es nicht. Man möchte natürlich auch nicht zu sehr den Staatshaushalt gleich am Anfang belasten. Und von daher denke ich mal, wäre so ein überlappender Vorgang, also ich habe eine hohe degressive Abschreibung und dann gleich die Körperschaftssteuersenkung, vielleicht, wenn man so will, zu viel des Guten. Ja, und wieder bezogen auf das Panel vom IFO und der FAZ kann man eben zumindest sagen, dass 56% der befragten Ökonomen das ja auch durchaus positiv sehen, ist vielleicht ein bisschen weniger oder deutlich weniger als die degressive Abschreibung. Liegt vielleicht auch daran, dass man eben, wenn man es negativ sehen würde, Deutschland ja schon eine hohe Gesamtbelastung im Hinblick auf die Unternehmensbesteuerung hat, also Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer auch noch zusammen. Und dass man sich dann vielleicht aus der Perspektive wünschen könnte, dass es vielleicht auch ein bisschen schneller geht. Und letzter Gedanke, der mir dazu noch einfällt, unabhängig jetzt von der Körperschaftssteuer, ist aus meiner Sicht auch relevant und auch interessant, dass eben Personengesellschaften Verbesserungen erfahren sollen für das Optionsmodell im Hinblick auf § 1a KStG oder eben auch die Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a, wodurch sie ja auch, also ESTG logischerweise, wodurch sie ja auch nicht benachteiligt werden sollen. Also insgesamt könnte man so als kleines Zwischenfazit ziehen, dass die Koalition eben rechtsformneutral die Besteuerung im Blick hat, was natürlich auch für uns, also uns jetzt in Deutschland, im Hinblick auf die Familienunternehmen auch ein wichtiger Punkt ist.
Beim Thema Gewerbesteuer plant die Koalition eine Erhöhung des Mindesthebesatzes von 200 auf 280%. Das klingt nach einer Steuererhöhung. Wie passt das zur Entlastungsstrategie?
Ja, da haben Sie durchaus recht mit der Frage. Ist ein Punkt, der auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint. So wie ich gerade bei den ganzen Zahlen mit dem, wenn ich hier sehe, Mindesthebesatz, ja auch schon mit der Körperschaftssteuerbelastung, glaube ich, ein wenig durcheinander gekommen bin. Ich meine, ich habe am Anfang erwähnt, dass natürlich die Belastung sich schrittweise ab 2028 vermindert. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt 2023. Aber was natürlich logischerweise falsch ist, es müsste ja 2032 sein. Ja, aber ich denke mal, das wäre auch noch nur mal zur Sicherheit klargestellt. Also wenn man jetzt berücksichtigt, dass sich der Gewerbesteuermindesthebesatz von 200 auf 280% erhöht, hat das natürlich auch eine große Auswirkung auf die kommunale Finanzierung, weil letztlich ja oft auch viele Städte und Gemeinden schlecht oder vielleicht auch sogar unterfinanziert sind. Und über die Jahre hat sich eben so ein, nennen wir es mal, Steuerwettbewerb nach unten entwickelt. Also die Gemeinden, die sowieso gut finanziert sind, die nehmen eben die Mindesthebesätze von aktuell zumindest noch 200% und möchten da natürlich Unternehmen mit anlocken. Und zusätzlich zu der Erhöhung auf die 280% möchte man eben diese Gewerbesteueroasen auch natürlich ein bisschen unattraktiver machen. Und zusätzlich versucht eben die Koalition auch mit verschiedenen administrativen Maßnahmen gegen auch die in der letzten Zeit so relativ interessant geworden sind, Scheinsitzverlagerungen gewisse Maßnahmen zu ergreifen, dass man eben die Unternehmen wirklich dort besteuert und da sollen sie dann auch ihre Steuern zahlen, wo sie tatsächlich wirtschaftlich tätig sind, ja, und nicht nur pro forma. Von daher wäre das auch noch ein wichtiger Gesichtspunkt. Und wenn man es mal ein bisschen mit Zahlen runterbricht und wir haben einen Gewerbeertrag von, nehmen wir mal wieder die 100.000, so ähnlich wie bei der Maschine, haben dann letztlich 3,5% Steuermesszahl und dann eben mit dem Hebesatz von 200 beziehungsweise 280% ergeben sich ja 7.000 Euro beziehungsweise 9.800, was ja dann als Differenz schon gar nicht so wenig, nämlich 2.800 Euro Mehrbelastung sind, vor allem aus meiner Sicht für kleinere Betriebe durchaus relevant. Und wenn wir uns dann eben nochmal an die Frage von eben zurückerinnern, dass ich eine Körperschaftssteuerbelastung habe, die ja im Moment noch bei 15% ist, dann immer weniger wird, dann wird wahrscheinlich die kompensiert durch die höhere Gewerbesteuer. Und ob man dann was gewonnen hat, ist letztlich auch mehr oder weniger umstritten. Aber zeigt letztlich am Ende auch, wie schwer es ist, als Entscheider zu differenzieren, einmal zwischen Unternehmenssteuerentlastung und aber auch die kommunale Finanzierung sicherzustellen.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sicher auch Kinder und Familien. Was ändert sich für Sie konkret?
Ja, hier wird es auch aus meiner Sicht interessant, also nicht nur für Unternehmen, sondern eben auch für Privatpersonen. Vor allem beim Kindergeld geht es zum einen darum, dass das zukünftig automatisch an die Erhöhung vom Kinderfreibetrag gekoppelt werden soll. Aktuell haben wir ja ein Kindergeld von 255 Euro, soll zumindest schon mal potenziell auf 259 Euro gesteigert werden. Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so ein richtiges Highlight, aber spannend ist eben, dass die Eltern zukünftig, hoffen wir, dass es auch so kommt, keinen Antrag mehr stellen müssen. Ja, dann soll das Kindergeld eben automatisch nach der Geburt ausgezahlt werden. Das wäre schon ein, ja, sagen wir mal, wirklicher Fortschritt aus meiner Sicht, um eben vor allem auch die bürokratischen Entlastungen hier zu gewährleisten. Ja, man muss ja sowieso schon genug Anträge stellen. Also wenn es dann auch um das Elterngeld geht, ist ja auch immer so ein Highlight. Ja, und im Hinblick auf Alleinerziehende, da habe ich dann gefunden, dass der Entlastungsbetrag, Zitat, angehoben oder weiterentwickelt werden soll, was auch immer genau das bedeuten soll. Ja, also anheben ist jetzt ja auch nicht so spannend, aber wie man das weiterentwickeln soll oder will, das würde mich dann schon interessieren, müssen wir aktuell einfach mal ein bisschen beobachten, was sich da so bewegt. Und letztlich sollen eben der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, der ja im Moment 1.908 Euro beträgt und für jedes weitere Kind dann sich um 240 erhöht, ja entweder nur, nennen wir es mal, nur angehoben oder vielleicht sogar weiterentwickelt werden.
Das jüngste Ökonomenpanel von IFO und FAZ zeigt eine gespaltene Bewertung des Koalitionsvertrags. Welche steuerlichen Maßnahmen sind besonders umstritten und warum?
Ja, das ist auch eine gute, wenn man so will, Abschlussfrage, um letztlich alles vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Was letztlich relevant ist, haben wir ja gesehen, die degressive Abschreibung mit sogar 84% Zustimmung auf jeden Fall etwas, was allgemein begrüßt wurde. Umstritten war und ist wahrscheinlich immer noch die Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie auf zumindest aktuell dauerhaft dann 7%. Hier waren 79% der Ökonomen ja doch relativ negativ eingestellt. Ja, und warum? Gibt natürlich auch wieder verschiedene Gründe. Zum einen könnte man vielleicht aus der Erfahrung, zumindest bei den meisten Restaurants, würde ich mal behaupten, ja schließen, dass natürlich die Unternehmen sich freuen, aber vielleicht die Vergünstigungen nicht gleich unmittelbar oder nur abgemildert auch an die Verbraucher weitergeben. Also ich letztlich als Kunde nur ein paar Cent vielleicht spare. Ja. Und was eben auch noch aus meiner Sicht viel relevanter ist, dass ich jetzt wieder eine weitere Ausnahme habe von dem eigentlich Regelsteuersatz 19%, was ja letztlich dann wieder eine Ausnahme ist, Stichwort nicht Bürokratieentlastung, sondern wieder eins mehr. Ja. Und was noch schlechter wegkommt, war dann eben die auch Wiedereinführung der Agrardieselsubvention. Da haben sogar 89% gesagt, das ist was Negatives. Vor allem, wenn man immer dieses Rein und Raus sich mit berücksichtigt. Ja, gerade wurde es ja erst wieder gestrichen. Dann hatten wir ja verschiedene Proteste. Jetzt soll es wieder rein. Ja, also das ist eben auch wieder so eine Frage. Zusätzlich auch problematisch im Hinblick auf klimaschädliche Subventionen, wenn man es negativ betrachten will. Was auch noch ein anderer Punkt ist, der durchaus kritisch gesehen wurde, aber auch da gibt es natürlich wieder viele Vor- und Nachteile, aber die Pendlerpauschale ist eben auch ja immer so ein Zankapfel, wenn man so will. Der Grund ist, ich habe natürlich möglicherweise einen langen Arbeitsweg und dann, wenn ich das dann mit dem Auto fahre beispielsweise, konterkariert das natürlich wieder unsere klimapolitischen Ziele. Ja, und letztlich, aber das ist eben allgemein so, wenn ich schon bei einem hohen Steuersatz bin, profitiere ich dann natürlich mehr davon, als wenn ich jetzt jemand wäre, der nur ein mittleres oder geringes Einkommen hat. Ja. Und dann vielleicht noch der letzte oder vorletzte Punkt, die Mütterrente, die an sich ja auch ein interessantes und auch wichtiges politisches Vorhaben ist, dann auch noch mit zu berücksichtigen, wo dann sogar 84% das abgelehnt haben. Ja. Familienpolitisch, wie gesagt, ist das natürlich schon sinnvoll, aber im Hinblick auf eine ökonomische Vernunft könnte man vielleicht sagen, ist eine Belastung, ohne eine nachhaltige Wirkung zu entfalten. Und das Letzte, um mal auch mit was Positivem zu schließen, haben dann die Ökonomen sich auch ja sehr wohlwollend geäußert im Hinblick auf den möglichen Abbau von Stellen in sagenhaften 8% in der Bundesverwaltung. Ja, da haben 2/3 zugestimmt und fanden das Gute. Also zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, so eine Effizienz im Staatsapparat oder auch in den verschiedenen Verwaltungen wird von den Ökonomen zumindest höher geschätzt als punktuelle Steuersenkungen mit unter Umständen auch fraglichen Nutzen.
Na dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Steuern zahlen können alle, verstehen muss es keiner. Herr Schmidt, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken und Infos zu dem Thema.
Ich habe zu danken und sicher bis auf ein nächstes Mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten hierzu noch mehr erfahren? Dann schauen Sie in Heft 21 unserer Zeitschrift Der Betrieb. Da finden Sie einen Beitrag von Professor Schmidt zum Thema. Der Link dazu, wie üblich, in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir Ihnen einen guten Einstieg ins Thema bieten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.